I am bold, confident, demanding, highly productive, extremely intelligent, and wildly successful. I am an alpha male. Das Zitat, mit dem wir diese Folge einleiten, stammt nicht von mir, sondern von Nick Alpha Male Adams auf Twitter. Adams Alpha-Tweets sind aber nur ein Beispiel für die breite Rezeption der Idee einer naturgegebenen soziosexuellen Hierarchie unter Männern. Ihr zufolge stehen an der Spitze dieser Hierarchie die Alphas. Unter ihnen die Betas, Gammas, Omegas, dazwischen noch die Pretty Boys, Sissies, Soy Boys, New Males, Cucks, Neckbeards, Low-Tees und ganz unten die Incels. Die Idee, dass es insbesondere unter männlichen Exemplaren einer Spezies eine Hierarchie gäbe, an deren Spitze das Alpha-Tier stehe, geht auf Rudolf Schenkels Forschung zur Sozialstruktur und Körpersprache bei Wölfen aus den 1940er Jahren zurück. Popularisiert wurde diese Idee aber erst in den 1970ern durch das von David Mack verfasste Buch The Wolf, Ecology and Behavior of an Endangered Species. Zu einem unter vielen Männern akzeptierten Ideal männlichen Erfolges wurde der Alpha aber schließlich durch Neil Strauss' 2005 veröffentlichtes Buch The Game. Dieses Buch legte zugleich den Grundstein für die Pickup-Artist-Bewegung und für eine regelrechte Industrie an Ratgebern für all die Männer, die es an die Spitze der soziosexuellen Hierarchie schaffen wollten. Diese Industrie umgibt sich gerne mit einer Aura der Wissenschaftlichkeit, die sie aus der Primatenforschung erschlichen hat. Typischerweise ist es die Evolutionspsychologie, die zur Unterfütterung ihrer Ratschläge in Sachen Männlichkeit und sexueller Anziehungskraft herangeführt wird. Die Ironie in dieser Geschichte? Die von Schenkel untersuchten Wolfsrudel lebten gar nicht unter natürlichen Bedingungen, sondern unter Bedingungen der Gefangenschaft. Und nur unter diesen Bedingungen verhielten sie sich auf diese Weise und organisierten sich hierarchisch. Schenkel untersuchte nämlich Alleinwölfe im Basler Zoo, wo bis zu 10 Wölfe auf einer Fläche von gerade mal 10 bis 20 Metern zusammengepfercht wurden. Als Mack diesen Fehler erkannte, versuchte er wiederholt den Druck seines Buches einzustellen. Da war es aber schon zu spät. Das Buch wird heute noch verkauft, die Idee des Alpha-Tieres ist fest im kollektiven Bewusstsein verankert und dient weiterhin der Rechtfertigung männlichen Dominanzstrebens. Zuletzt im Fall von Nick Adams Lieblingsalpha, Donald Trump. Mack hatte damit unwillentlich zur Entstehung einer Ideologie, dem Thema der heutigen Folge, beigetragen. Das Thema Ideologie, oder genauer noch Ideologie und Wissenschaft, soll auch gewissermaßen Programm dieses Podcasts sein, weswegen diese Folge einen besonderen Stellenwert für uns hat. Die Tradition der Ideologiekritik geht mindestens in die frühe Neuzeit zurück. Zum Beispiel wirft Rousseau Hobbes vor, dass er den Natürlichen mit dem zeitgenössischen Menschen verwechselt. Hobbes habe, so Rousseau, den Menschen als solchen analysieren wollen. In Wirklichkeit sei es ihm aber nur gelungen, das Verhalten des Bourgeois von London oder Paris darzustellen. Was Rousseau hier diagnostiziert, ist ein verbreitetes Motiv der Ideologiekritik. Die Entlarvung von scheinbar natürlichen Gegebenheiten als etwas, das tatsächlich sozial und historisch bedingt ist. Diese sogenannte verdinglichende Ideologie ist dann besonders perfide, wenn sie sich im Gewand der Naturwissenschaft kleidet. Aber in Reaktion auf genau diese Art der Ideologie hat sich auch innerhalb der Wissenschaft eine Tradition gebildet, die sie selbst auf wissenschaftliche Weise zu kritisieren sucht. Wir können in dieser Tradition eine Art Engführung von Ideologiekritik und Wissenschaftstheorie erblicken. Ein Klassiker dieser Tradition, Richard Lewontin's Biology as Ideology, wollen wir heute im Licht eines weiteren Klassikers, aber diesmal der Ideologietheorie, nämlich Raymond Geuss' The Idea of a Critical Theory diskutieren. Rebecca, du hast diese beiden Bücher ziemlich gründlich gelesen. Vielleicht können wir erstmal damit anfangen, was Raymond Geuss eigentlich unter Ideologie versteht. Kannst du uns etwas dazu erzählen?
Das würde ich tatsächlich relativ nah an, also entlang dieses Buches von Raymond Geuss, The Idea of Critical Theory, erläutern, weil ich finde, das da eigentlich sehr klar dargestellt und auch in der Literatur zur Ideologie und Ideologiekritik relativ kanonisch geworden, dass man unterscheiden kann, einmal Ideologie im deskriptiven oder auch weiten Sinne und das dann eben gegenüberstellen kann einem Ideologiebegriff im engeren, werten, evaluativen oder auch negativen Sinne. Und dieser Ideologiebegriff im deskriptiven, weiten Sinne, mein Geus, das ist das, was eigentlich häufig Gegenstand von Sozialwissenschaften oder auch Anthropologie ist, also den Wissenschaften, die sich eben mit Gruppen von Menschen beschäftigen. Und da ist eben die Annahme, dass Ideologie in diesem weiten Sinne einfach dann eine Menge von Überzeugungen, auch Begriffen und so mentalen Einstellungen, Wünschen, Wertvorstellungen und so weiter umfasst. Und dass es da so konstitutiv ist, dass es sich um Überzeugungen handelt, die von einer Gruppe unterhalten werden. Also Ideologie kann man nicht alleine als so private Theorie haben, sondern es geht da eben um soziale Gruppen. Es geht auch nicht um einzelne lose Überzeugungen, sondern eben tatsächlich um so etwas wie Weltanschauung oder etwas so Theorieartiges. Genau, und es geht auch um Überzeugungen, die in relativ fundamentaler Art und Weise das Selbstverständnis von Gruppen betreffen und damit auch unmittelbar relevant für das Zusammenleben und eben auch handlungsrelevant sind. Das ist, kann man glaube ich so sagen, dieser weite Begriff. Und da merkt man schon, dass hier die Idee ist, dass eigentlich alle sozialen Gruppen solche Ideologien haben und auch mehr als eine Ideologie haben können, also religiöse, ökonomische, politische Ideologien. Und unter den politischen gibt es dann sowas wie liberale, konservative Ideologien und so weiter und so fort. Also und in diesem Sinne ist eben Ideologie sehr weit verstanden und eben auch noch gar nicht wertend verstanden. Genau. Und von da kann man vielleicht unmittelbar übergehen zu, was ist jetzt mit Ideologie im engeren und evaluativen Sinne gemeint. Das ist dann tatsächlich ein Begriff, der, glaube ich, relativ eng von Anfang an mit der marxistischen und ideologiekritischen Tradition verknüpft ist. Da können wir ja nachher noch genauer drauf zu sprechen kommen. Aber hier ist sozusagen schon die Ausgangsannahme, dass es sich bei einer Ideologie um eine nicht unbedingt falsche, aber mindestens irgendwie verzerrte Art von Bewusstsein oder eben einer Menge von Meinungen handelt. Und auch, dass dieses falsche Bewusstsein oder eben die Ideologie, die man da unterhält, eigentlich nicht unbedingt im eigenen Interesse ist. So, und das in der marxistischen Tradition erklärt sich das natürlich dadurch, dass man sich überhaupt für Ideologie interessiert, weil man erklären möchte, wie überhaupt politische oder gesellschaftliche Systeme sich stabilisieren können, wenn sie gar nicht im Interesse der großen Mehrheit sind, weil zum Beispiel die große Mehrheit eigentlich ausgebeutet wird. Und da ist dann eben zu sagen, es gibt Ideologien, es gibt sowas wie eine Menge von Meinungen, von eine Weltanschauung, der zufolge das Wirtschaftssystem, in dem man sich befindet, zum Beispiel alternativlos ist. Oder Ideologien, der zufolge die Mitglieder, die am meisten unter dem bestehenden Wirtschaftssystem zu leiden haben, selber daran schuld sind oder gar nicht anders können, als in bestimmten elenden Verhältnissen zu verharren. Das wären dann sozusagen Ideologien, die die marxistische Tradition seit jeher interessiert haben, weil sie eben erklären können oder weil der Anspruch zumindest ist, dass man erklärt zumindest einen Faktor, wie Unrechtssysteme, Systeme, in denen zumindest Teile der Bevölkerung massiv leiden und unterdrückt werden, wie die sich eigentlich stabilisieren können. Es gibt natürlich andere Faktoren, einfach massive Repressionen und so weiter, aber Ideologie ist eben ein ganz wichtiger Faktor. Und wenn Ideologie in diesem Sinne grob gebraucht wird, das ist eben das, was bei Geuss Ideologie im engen Sinne oder auch im evaluativen oder pejorativen Sinne ist. Und genau, was Geuss dann macht, ist, dass er so nochmal genauer hinschaut und sagt, also in der marxistischen Tradition spricht man von falschem Bewusstsein häufig. Was heißt das denn genau? Also was macht denn hier Bewusstsein falsch? Das ist ein bisschen, klingt ein bisschen rätselhaft erstmal. Und da macht er so drei Vorschläge, die, glaube ich, nicht ausschließend gemeint sind, sondern ergänzend und sagt, naja, zum einen kann man schauen auf die epistemischen Eigenschaften der relevanten Überzeugungen. So, das heißt, eine Ideologie besteht vielleicht aus Überzeugungen, die einfach falsch sind. Sie müssen aber, wie gesagt, nicht falsch sein, sondern können auch irreführend sein. Zum Beispiel, wenn es einfach selektiv gewählte Evidenz ist oder Evidenz, die übergeneralisiert wird oder eben sonst irgendwie diese Überzeugungen insgesamt ein verzerrendes Bild der Realität geben. Das ist so der epistemische Aspekt, den Geuss nennt. Und dann gibt es als zweiten Aspekt, den Geuss nennt, dass er sagt, naja, falsches Bewusstsein wird zu einer Ideologie aufgrund von bestimmten funktionalen Eigenschaften. Und da geht es eben um diese genannte Funktion, dass Ideologie tendenziell ein Herrschaftssystem stabilisiert oder legitimiert. Was davon genau und wie genau ist, also können wir jetzt erstmal beiseite lassen, aber das ist dieser funktionale Aspekt zu sagen. Also bei Ideologie im engeren, negativen Sinne, da geht es eben eigentlich darum zu sagen, Ideologie spielt eine funktionale Rolle dabei, ungerechte Herrschaftsverhältnisse aufrecht zu erhalten. Genau, und dann gibt es einen dritten Punkt noch jetzt bei Geuss, und da ist die Frage, also was ist denn, wie kommen Ideologien eigentlich zustande? Das ist so der genetische Aspekt, dass er, und der ist auch relativ eng, glaube ich, mit der marxistischen Tradition verknüpft, so, weil man den so im Sinne eines, das Sein bestimmt des Bewusstseins ausbuchstabieren kann, glaube ich, dass man sagen kann, ideologische Überzeugungen haben ihre Herkunft typischerweise in der sozialen Situation. Mhm. So, also die Frau im Patriarchat wird möglicherweise ihre eigenen intellektuellen Fähigkeiten unterschätzen aufgrund der Unterdrückung, in der sie aufgewachsen ist. Das wäre so eine genetische Erklärung dafür, wie dieses falsche Bewusstsein zustande kommt, was dann eben den eigenen sogenannten objektiven Interessen im Wege steht. Mhm. Genau, also vielleicht mal bis dahin.
Ja, gut, super. Hast du erstmal relativ viel so beschrieben in Bezug auf so den Begriff von Überzeugung oder von Meinung. Und das heißt, es gibt jetzt erstmal in der Tradition, wie du es dargestellt hast, so einen recht kognitivistischen Fokus. Man kann Ideologie natürlich auch in einem nicht kognitivistischen Sinne verstehen. Was für Positionen gibt es denn da?
Mhm. Also klassisch, ich glaube, da können wir jetzt einfach auf die letzte Folge zurückgreifen. Mhm. Da haben wir über Sally Heslanger gesprochen. Und du hast diese Unterscheidung zwischen kognitivistischen und nicht kognitivistischen Ideologien da auch schon eingeführt und gesagt, dass bei Heslanger so der wichtige Slogan eigentlich ist, Ideology is not in the head. So, also Ideologie ist eigentlich nicht etwas, was man fundamental gut verstehen kann, wenn man sich einfach so eine Menge von Überzeugungen, wie auch immer geartet, anschaut. Und bei Heslanger geht es dann ja ganz zentral um sowas wie diese kulturellen Schemata, die man in der Interaktion mit der sozialen Welt, in der man sich befindet, überhaupt erst verinnerlicht und die dann eben auch so etwas wie bestimmte Verhaltensdispositionen erklären und auch sowas wie bestimmte emotionale Reaktionen, die man auf die Welt hat, die, glaube ich, alle für das Verständnis von Ideologie total zentral sind. Ich selber würde auch eher so einem nicht-kognitivistischen Verständnis von Ideologie zuneigen. Jetzt dieser Themenblock, den wir uns so für heute vorgenommen haben, zu sagen, es gibt so eine bestimmte Art und Weise der ideologischen Legitimation, die speziell auf Naturwissenschaft rekurriert. Mhm. Das ist, glaube ich, eine Art von ideologischen Rechtfertigungsstrategien, für die man eher diesen kognitivistischen Bereich im Blick haben sollte. Und Heslanger würde ja nicht sagen, dass es nicht sowas wie ideologische Überzeugungen gibt. Sie würde nur sagen, wenn man Ideologie als Phänomen zentral als sowas wie eine Menge von Überzeugungen definiert, dann verpasst man eigentlich ein bisschen auch sowas wie die marxistische Pointe vielleicht.
Du hast jetzt schon diesen Punkt angesprochen, dass sich Ideologie in dieser Tradition typischerweise dadurch auszeichnet, dass sie eine bestimmte Legitimationsfunktion erfüllt. Also dass sie typischerweise der Legitimation ungerechter Verhältnisse, der Unterdrückung, der Herrschaft und so weiter rechtfertigen sollen. Und es ist ja genau dieser Punkt, an dem jetzt auch die Kritik von Ideologie ansetzt, an diese rechtfertigende Funktion. Wie funktioniert jetzt nach Maßgabe jetzt von Autoren wie Raymond Geuss die Kritik von Ideologie?
Mhm. Ja, das ist finde ich interessant, wenn man da die verschiedenen Autoren vergleicht, weil Geuss in seinem Buch rezipiert ja eigentlich die klassische Frankfurter Schule. Und in der Frankfurter Schule wird eben dieser Ideologiekritikbegriff auf eine Art relativ, also nah oder vor dem Hintergrund des Positivismusstreits entwickelt. Und Kritik heißt dann auch sehr explizit Kritik derjenigen empirischen Wissenschaften, die sich mit der Darstellung vor allem auch der sozialen Verhältnisse und eben auch der Frage von was ist natürlich, was ist sozial, was ist Naturgesetzen unterworfen, was ist veränderlich, was ist nicht veränderlich, das sind ja alles Fragen, mit denen auch empirische Wissenschaften beschäftigt sind. Und die Frankfurter Schule hat natürlich da also allgemein die Vorstellung, dass Ideologiekritik ganz zentral aus so einer reflektiven Haltung heraus und dann unter Rückgriff auf marxistische Theorie und auch unter Rückgriff auf Freud, diese Ergebnisse dieser empirischen Arbeiten kritisch spiegeln soll. Und ich glaube, eine zentrale Vorstellung dabei ist halt eigentlich, dass viel Wissenschaft dadurch, dass sie einfach den Status quo erforscht, am Ende diesen Status quo spiegelt und damit häufig auch Ideologie hervorbringt, insofern sie einem das Gefühl vermittelt, dieser Status quo sei einfach, alles ist so, wie es ist und man kann es jetzt auch nicht irgendwie großartig verändern. So. Und ich glaube, das, was wir gleich noch genauer anschauen sollten, ist, also ich würde jetzt natürlich nicht davon ausgehen, dass empirische Wissenschaften selber und auch Wissenschaftstheorie nicht in der Lage wären, zu dieser Art von Ideologiekritik aktiv beizutragen. Ich würde eigentlich im Gegenteil sagen, dass Sozialphilosophie das an ganz vielen Stellen gar nicht alleine machen kann, ohne sich auch mit der entsprechenden Empirie tatsächlich im Detail auseinanderzusetzen. Und da bin ich sozusagen mit der Ideologiekritik, wie sie in Anschluss an die Frankfurter Schule betrieben worden ist, auch nicht immer ganz, ganz glücklich, muss ich sagen. Ich glaube aber, wenn man jetzt zum Beispiel schaut auf den Text von Tommy Shelby zur Ideologie, den verlinken wir auch noch, da geht es speziell ja um rassistische Ideologie. Und da unterscheidet er sowas wie unterschiedliche Legitimationsstrategien, die man häufig findet. Und das impliziert dann eigentlich auch schon sehr stark, wie Ideologiekritik aussehen soll. Und das rekurriert an der Stelle gar nicht so stark als auf Marx und Freud, sondern da ist bei Shelby eher die Annahme, dass er sagt, naja, Ideologie sucht eigentlich immer so etwas wie natürlich also so einen unangreifbaren Punkt, den man nicht weiter hinterfragen kann, auf dem dann die weiteren Annahmen begründet werden. Das können metaphysische Annahmen sein, typischerweise religiöse Annahmen. Das ist jetzt für das, was wir heute anschauen wollen, die Beispiele sind also nicht so wichtig sind. Dann gibt es natürlich auch sowas wie geltendes Recht. Das ist jetzt, können wir auch beiseite lassen. Genau, und das Dritte, was Shelby dann nennt, was für uns jetzt heute besonders wichtig ist, ist der Begriff der Reification. Das ist die Übersetzung des Verdinglichungsbegriffs, den man auch aus der marxistischen Tradition kennt. Und da ist eben die Vorstellung oder das, was er formuliert, ist, dass er sagt, naja, man lässt da eigentlich bestimmte soziale Beziehungen oder soziale Verhältnisse als natürlich erscheinen und damit als gesetzmäßig gegeben, als unveränderlich, als Verhältnisse, die man gar nicht abschaffen kann, weil sie sozusagen tief in unserer Natur verankert sind und wir deshalb unser Zusammenleben gar nicht anders organisieren können. Und das ist natürlich, wenn man die Tradition der Ideologiekritik so ein bisschen kennt, ist dieser Begriff der Verdinglichung, glaube ich, relativ zentral. Jetzt bei Shelby sieht es halt sehr stark aus, also er beschreibt es halt eigentlich, Verdinglichung als so eine Art Legitimationsstrategie. Und da würde ich eigentlich von dir gerne noch ein bisschen mehr zuhören, weil mit meinem oberflächlichen Verständnis ist das in der marxistischen Tradition ja eigentlich nicht genau das, was gemeint ist, wenn von Verdinglichung die Rede ist.
Ja, genau. Also der Begriff hat in dieser Tradition ja vor allem durch die Arbeit von Lukács große Prominenz gewonnen. Aber im Grunde bezieht sich das auf die objektive Seite jetzt genau dieser Erscheinung. Also du sagtest ja eben auch, dass man Dinge so erscheinen lasse, als seien sie natürlich oder so etwas. Und da sprichst du ja eher die subjektive Seite an. Und bei Marx gibt es diese Idee, dass wir dieser Art von Illusionen verfallen, also Shelby würde ja auch von ideologischer Illusion sprechen, ist etwas, was nicht einfach aufgrund eines bloßen Fehlers unsererseits passiert, sondern es ist so, dass der Kapitalismus selber beispielsweise auf eine Art und Weise strukturiert ist, die gewissermaßen diese Art von Illusion nahelegt für uns. Ja. Also so wie die Illusion jetzt ist, wenn wir einen Stab in Wasser stecken und dieser eben für uns geknickt erscheint, eben tatsächlich was mit den objektiven Eigenschaften jetzt des Wassers und der Art und Weise, wie das Wasser das Licht bricht, zu tun hat. So kann man sagen, dass es eben mit den objektiven Eigenschaften des Kapitalismus zu tun hat, dass bestimmte Verhältnisse in diesem für uns so erscheinen, als seien sie bloß natürlich. Also ein Phänomen, das ich da ziemlich interessant finde, ist beispielsweise das Zwangs zur Lohnarbeit, der sich an einer bestimmten Weise jetzt, in der wir unsere Gesellschaft eingerichtet haben, verdankt, nämlich letztlich, dass wir dass sagen nur eine Gruppe exklusiv Macht hat über die Produktionsmittel, wohingegen die andere Gruppe, die erste Gruppe wären dann Kapitalisten, wohingegen die andere Gruppe über nichts anderes Macht hat als die eigene Arbeitskraft und in diesem Sinne gezwungen ist, diese Arbeitskraft zu verkaufen. Aber dieser Zwang erscheint für uns als eine natürliche Gegebenheit, nämlich dass wir arbeiten müssen, um überhaupt unser Leben sozusagen aufrechterhalten zu können. Wozu wir aber nicht gezwungen sein müssten, in diesem natürlichen Sinne, ist eben so, zur Lohnarbeit. Aber diese beiden Sachen werden sozusagen vermengt auf diese Art und Weise. Das ist so ein Beispiel. Aber das Phänomen finden wir an ganz vielen Ecken von Marx' Werk. Das ist sozusagen mit der objektiven Erscheinung der gesellschaftlichen Realität für uns, dass die eben derart ist, dass sie uns solche Illusionen nahelegt. Und diese Seite, die wird in vielen Leuten jetzt daran anknüpfen, die wird typischerweise eher ausgeblendet in der Debatte. Und so sehe ich es auch bei Shelbys Diskussion.
Ja, das ist auch der Eindruck, den ich hatte.
Okay. Um nochmal zu Shelby zurückzukehren. Er beschreibt jetzt diese Reifications oder diese Verdinglichung als eine bestimmte Art der Legitimationsstrategie, die sich eben auf vermeintlich Natürliches bezieht, um jetzt eine bestimmte gesellschaftliche Ordnung zu rechtfertigen. Was wären denn gute Beispiele, die man dafür anführen könnte aus deiner Sicht?
Also es gibt natürlich relativ viele und ich glaube eine, den wir mittlerweile, also der relativ unkontrovers ist, wäre so The Bell Curve, das Buch aus den 90er Jahren und damit also die in dem Buch aufgestellte Behauptung, dass schwarze Menschen statistisch gesehen bei Intelligenztests schlechter abschneiden als weiße und dann eben die weiterführende Behauptung, dass das genetisch bedingt sei. Und diese, also ne, das ist ja nun wirklich häufig erläutert worden, dass diese Annahme, dass es hier eine genetische Disposition gäbe, die den statistischen Unterschied erklären soll, impliziert natürlich sehr, sehr viel mehr, als einfach nur zu sagen, es gibt hier einen statistischen Unterschied. So, also weil den statistischen Unterschied, da kann man ganz viele mögliche Erklärungen ins Feld führen, eben einfach auch den schlechteren Zugang zu Bildung, der dann auf, also wo dann auch relativ klar ist, was die Handlungsimplikation ist, wenn man Gleichheit oder wenn man da gegen diese Unterschiede anarbeiten möchte. In dem Moment, wo man sagt, ist genetisch bedingt, gibt es natürlich auch sehr viel, was man tun kann, um daran was zu machen. Aber man hat es auf einmal mit einer sehr viel, sagen wir mal, stabileren Verhaltensdisposition zu tun. Zumindest ist das häufig das, was mit genetisch bedingt assoziiert wird und wurde, so dass man es da mit einem stabilen Teil der menschlichen Natur zu tun hat. Das ist, glaube ich, gar nicht unbedingt eine richtige Auffassung von von soliden genetischen Erklärungen, aber das lassen wir mal beiseite. Also hier, glaube ich, ist der Ideologievorwurf relativ klar, der ist auch häufig gemacht worden in den Beispielen, die du eingangs genannt hast, also mit Blick auf die Leute, die am lautesten Gender-Ideologie schreien und im nächsten Moment sagen, wir haben hier nämlich biologische Fakten. Wenn man sich da genauer anguckt, was die biologischen Fakten dann sind, ist also kann man häufig auch, glaube ich, eben diesen Leuten einen Ideologievorwurf machen und sagen, dass sie da irgendwie wenig aussagekräftige Studien stark verallgemeinern oder sehr selektiv auswählen und eben dann brauchen, um so eine also herrschaftslegitimierende Funktion daraus zu gewinnen. Das heißt, das wäre dann so ein klassischer Fall von Ideologie im engeren Sinne tatsächlich. Genau.
Ja, wie genau funktioniert jetzt bei Beispielen dieser Art die Herrschaftslegitimation? Also was sind genau die praktischen Implikationen? Ja, weil im Grunde, erstmal sieht das dann nur so aus, als würde jetzt hier auf irgendwelche Tatsachen verwiesen. Aber wie genau kann dieser Verweis der Legitimation dienen?
Das, was ich vorhin schon so ein bisschen angedeutet habe, ist ja, dass so der Verweis auf etwas ist genetisch determiniert oder auch etwas ist angeboren, was jetzt ein sehr vager Begriff ist, das ist also, wo man auch fragen kann, was das überhaupt heißen soll, angeboren. Aber diese Arten von Thesen sind ja in der Nature-Nurture-Debatte klassischerweise häufig verbunden mit und deshalb kann man sie schwerer verändern. Sie sind sozusagen kulturübergreifend stabil. Sie sind bei allen Menschen in irgendeiner Form vorhanden und sind vielleicht in irgendeinem Sinne so tief in die menschliche Natur eingelassen, dass man diesen Menschen, dass man sehr tief in ihre Organisation eingreifen muss, um diese Merkmale zu manipulieren. Im Gegensatz zu erworbenen Merkmalen, wenn man sagt, bestimmte Formen von Intelligenz hat man einfach gelernt und sagen, ah ja, okay, dann müssen wir bei der nächsten Generation, was wir machen wollen, wenn wir dieses Merkmal loswerden wollen oder weiter kultivieren wollen. Dann müssen wir einfach was an den Lernpraktiken machen. Und bei allem, was so in Richtung eben genetisch determiniert oder so ist, das sind ja eigentlich so Blackbox-Erklärungen im Bereich von menschlichem Verhalten, weil wenn man sich genauer dann die Studienlage anschaut, dann heißt das ja nicht, dass wir genau wissen, wie dieses Merkmal zum Beispiel physiologisch realisiert ist, nur weil wir sagen, es ist genetisch determiniert. So, also gerade bei Bell Curve ist das Klassische, also da wird ja einfach sehr schnell darauf geschlossen, dass man es hier mit einem genetisch determinierten Merkmal zu tun hat und das heißt einfach nur, wo soll es denn sonst herkommen? Genau. Und in dem Zusammenhang ist dann die stille Implikation häufig, wir können dieses Merkmal nicht verändern oder wir können es nur ganz schwer verändern. Und wenn wir uns diese große Mühe machen, dieses Merkmal zu verändern, fügen wir den Menschen häufig dann auch noch Schaden zu. So. Das sind aber irgendwie wie so implizite Zusatzannahmen, die ganz häufig mit diesen Annahmen von ist irgendwie in die Natur eingelassen, ist nicht sozial konstruiert, ist nicht erlernt oder sonst wie erworben, die so still mitgeliefert werden und die, glaube ich, sowas wie das die politisch-ideologische Dimension dieser ganzen Nature-Nurture-Debatte ausmachen.
Also wenn ich jetzt die Grundidee richtig verstehe, dann lautet die sowas wie, wenn wir etwas als natürlich begreifen, dann ändern sich in gewisser Weise für uns die Wahlmöglichkeiten oder die Handlungsoptionen, die wir haben, wenn es jetzt darum geht, irgendwas zu ändern. Also wir müssten eben andere Dinge ändern, wenn sie natürlich sind, im Gegensatz zu natürlich im Gegensatz zu kulturell oder irgendwas in dieser Art. Das kann schwerer sein, aber eigentlich geht es gar nicht jetzt darum, ob es jetzt irgendwie schwerer zu ändern ist, sondern eher einfach nur, wir müssten eigentlich andere Dinge tun.
Ja.
Das wird einfach andere Optionen für uns nahelegen. Und darüber läuft jetzt in diesem Fall die Legitimation. Ja? Verstehe ich die Idee da richtig?
Ja, wobei, also ich würde gerne da nochmal zwei Sachen trennen. Also weil ich glaube, dass das Bild, was da gezeichnet wird, ist genau das. Dass man sagt, guck mal hier, ich habe hier solide wissenschaftliche Fakten, Intelligenzquotient, niedriger, Gründe, Gene und die entweder stille oder manchmal auch ausgesprochene Implikation ist, okay, man kann das jetzt nicht einfach wie wegerziehen oder bessere Bildung anbieten oder so. Man muss im schlimmsten Fall einfach mit diesen Unterschieden leben, egal wie man die Gesellschaft organisieren wird, sie werden bleiben. Natürlich kann man dann auch auf alle möglichen anderen Ideen kommen und sagen, nein, man kann das schon verändern, es braucht einfach ein bisschen mehr Förderung oder also für, ich meine, alles, was irgendwie körperlich bedingt ist, kann man halt auch auf einer anderen Manipulationsebene dann beeinflussen und verändern. Erziehung hat da vielleicht dann einfach Grenzen. So. Also prinzipiell bleibt natürlich ein breiter Handlungsspielraum, aber das, was typisch für Ideologie ist, ist, dass der ja gar nicht so ausdiskutiert wird, sondern dass einfach mit dieser sehr vorschnellen Annahme von ist natürlich, kann man, also dass damit so mitgeliefert wird, kann man nicht verändern, soll man nicht verändern. So, und im Zweifelsfall switcht man dann halt auch immer von einem zum anderen. So, also wenn man jemandem den Einwand macht, doch, wir können es schon verändern, müssten wir halt einfach irgendwie vielleicht Medikamente geben. So, ja, aber das ist ein Eingriff in die menschliche Natur, das geht natürlich gar nicht so. Und umgekehrt. Also das heißt, Ideologie hat ja auch häufig sowas Selbstbestätigendes und bei diesen so Reification Legitimationen sieht das, glaube ich, häufig so aus, dass man implizit so schwere modale Implikationen mitliefert, nämlich also genetisch, das kann man wirklich nicht verändern.
Okay.
In dem Moment, wo jemand kommt und das in Frage stellt und sagt, ja doch, eigentlich können wir es mittlerweile ganz gut, ja, aber so kann man jetzt in die Natur des Menschen wirklich nicht eingreifen, wo kommen wir denn dahin? So, und dann bleibt man sozusagen einfach am Ende dabei stehen zu sagen, alles ist so, wie es ist, weil es so ist. Also das ist, glaube ich, so ganz jetzt grob gesagt die Struktur von diesen Argumenten.
Die Beispiele, die du jetzt diskutiert hast, die scheinen jetzt schon relativ weit sich zu entfernen von dem, was wir vielleicht so traditionell auch oft als die Rolle, also die Position oder die Kompetenz der Ideologiekritikerinnen verstehen. Also man hat den Eindruck, okay, wir müssten jetzt einige Dinge darüber sagen können, was es, wie heißt das, genetisch bedingt ist oder irgendwas in dieser Art. Und wie würdest du jetzt die Position jetzt der Ideologiekritikerin in diesem Sinne, also der Kritikerin von Verdinglichung in dem von dir ausgeführten Sinne verstehen? Wer kann das jetzt eigentlich übernehmen?
Ich meine, am Ende glaube ich, das muss eigentlich sozusagen gewissermaßen sein, ist ein Gemeinschaftsprojekt von Sozialphilosophie, empirischer Wissenschaft und Wissenschaftstheorie. Und wir können vielleicht dann gegen Ende da irgendwie zusammen uns drüber unterhalten, wie das Zusammenspiel aussieht. Aber das, was mir so ein bisschen am Herzen liegt, weil das so unterbelichtet ist, finde ich, ist, dass eben eigentlich, glaube ich, die Sozialtheorie das nicht alleine machen kann, diese Art von Ideologiekritik, wenn es um diese Reification oder Verdinglichungs Strategien geht, weil die eben ja klassischerweise für sich in Anspruch nehmen, da ist die Gender-Ideologie und wir haben irgendwie die biologischen Fakten für uns gepachtet. Und da reicht es, finde ich, nicht einfach nur zu erwidern, nee, stimmt gar nicht, sind keine biologischen Fakten, sondern man muss dann irgendwie auch ein bisschen sich genauer angucken, welche Studien da anzitiert werden und warum die dann also wirklich im Detail ja, so irreführend sind oder übergeneralisiert gebraucht werden oder wie auch immer. Und da finde ich, wir haben ja das, du hast das ja eingangs genannt, das ist das Buch von Richard Lewontin, Biology as Ideology, gibt von Anfang der 90er Jahre. Das ist so eine Verschriftlichung eigentlich von der Vorlesung, die Lewontin fürs Radio gemacht hat. Und das finde ich tatsächlich, kann man ganz schön nehmen als so eine Einführung, wo irgendwie klar wird, dass Lewontin als Evolutionsbiologe und Genetiker, der er war, da so eine Art, also auch ziemlich explizit marxistisch ideologiekritischen Ansatz entwickelt, den er so im Laufe seines Lebens auch auf unterschiedliche Themenbereiche angewendet hat. Also Lewontin eben ist 1929 geboren und jetzt letztes Jahr gestorben, war maßgeblich an der Entwicklung der mathematischen Grundlagen der Populationsgenetik beteiligt. In der ersten Folge zu Rasse habe ich Lewontin schon mal kurz erwähnt, weil er eben da 1972 dieses Landmark Paper veröffentlicht hat, wo er sich sehr stark gegen den biologischen Rassebegriff im Sinne der Großrassen ausgesprochen hat und eben sich da darauf gestützt hat, dass er also eben versucht hat zu zeigen, dass genetische Variation zwischen Menschen so breit und divers ist, dass dieses Festmachen von lokalgeografischen Gruppen auf tatsächlich genetischer Ebene gar nicht viel Sinn macht. Und wenn man das als so zentrale wissenschaftliche Arbeit von Levantin im Hinterkopf hat, dann sieht man ja vielleicht schon so ein bisschen, wohin die Reise geht, denn das ist eben tatsächlich eine biologische Arbeit, die darauf zielt, den herrschenden Rassebegriff zu kritisieren. Mhm. Andere Leute natürlich haben auch die rassistischen Implikationen des Begriffs aus der Tradition des 19. Jahrhunderts dargelegt und so weiter und so fort. Levantin hat eben tatsächlich aus der populationsgenetischen Perspektive draufgeschaut und gesagt, diese Unterteilung macht irgendwie auch einfach überhaupt nicht wirklich Sinn, weil sie der tatsächlichen Diversität von geografischer Herkunft, die sich da spiegelt, überhaupt nicht gerecht wird. Genau, man kennt Levantin auch als Kritiker von adaptiven Erklärungen, also von, um es ganz kurz zu machen, so diesen evolutionsbiologisch funktionalen Erklärungen, dass ein bestimmtes Merkmal sich zu einer bestimmten Zeit entwickelt hat, weil es die und die Funktion hatte. Mhm. Und wir kennen, wenn man jetzt in den ganzen Bereich der evolutionären Psychologie schaut, dann kennt man vielleicht diese Beispiele, dass da diese adaptiven Erklärungen so ein bisschen auf alle möglichen menschlichen Merkmale auch angewendet werden. Und gesagt wird, ja, also Eifersucht hat sich bei Männern und Frauen im Pleistozän entwickelt, auf unterschiedliche Art und Weise. Bei Männern, um zu gucken, dass auch wirklich sie sich nur um die Kinder kümmern, die sie auch selber gezeugt haben. Bei Frauen ist das kein Problem. Da hat Eifersucht eine rein emotionale Komponente. Man muss sich nämlich seinen Partner da irgendwie an der Stange halten, damit er einem hilft, die Kinder aufzuziehen. Und das ist die adaptive Funktion von Eifersucht. Und das klingt erstmal vielleicht irgendwie plausibel oder erhellend, aber die Kritik, die Levantin an Erklärungen dieser Art ganz allgemein geübt hat, ist, dass er gesagt hat, das sind Just-So-Stories in dem Sinne, dass man sie ganz schnell erklären, also erzählen kann und man hat erstmal so einen Aha-Effekt. Wenn man aber speziell für menschliches Verhalten und menschliche Kognition dann schaut, was ist die Evidenz, dann haben wir eigentlich fast keine, weil wir in aller Regel nicht wissen, wie sich das Verhalten und die Kognition ausgebildet hat, weil also dafür gibt es zum Beispiel jetzt keine Fossilfunde oder so. Da müsste man jetzt länger diskutieren, was da die empirische Lage ist. Es gibt natürlich mittlerweile Leute, die sehen das ein bisschen optimistischer als Levantin, aber das ist ein weiterer Aspekt, wo man, glaube ich, auch sieht, dass Levantin auch in seiner methodischen Kritik der Evolutionstheorie versucht aufzuzeigen, dass es da so etwas wie Einflugschneisen für ideologische Vorannahmen gibt, speziell eben bei diesen adaptiven Erklärungen. Mhm. Genau, und dann, also um es noch schnell komplett zu machen, Levantin hat auch viel dann eben zu den Intelligenztests und der Aussagekraft von Intelligenztests gemacht, eben auch in der Auseinandersetzung um The Bell Curve. Mhm. Levantin hat auch relativ viel allgemein zu genetischem Determinismus gemacht und tatsächlich aus so einer marxistischen Perspektive argumentiert, dass das ein falsches Verständnis eben von Reification ist. So, dass es überhaupt keinen Sinn eigentlich macht, im Bereich von Genen über deterministische Erklärungen nachzudenken, weil genetische Prozesse eigentlich kontingent ablaufen und auch wenn man alle Details kennt, man kann eigentlich keine stabilen Vorhersagen darüber machen, wie sich aus so etwas wie genetischen Dispositionen dann tatsächlich phänotypische Merkmale entwickeln. Das ist was Levantin ganz stark gemacht hat. Und das ist alles gute Wissenschaft, aber gleichzeitig mit auch einer sehr klar marxistisch-ideologie-kritischen Perspektive.
Genau. Ja, diese Art von Diskussion, wie sie jetzt gerade umrissen hast und wie wir bei Levantin finden, also die jetzt sowas beinhaltet wie die Diskussion von, also Evaluation, die Bewertung von Erklärungen beispielsweise, den Status von bestimmten Erklärungen in bestimmten Bereichen der Biologie. All das fällt ja so ins Hoheitsgebiet der Wissenschaftstheorie oder der Wissenschaftsphilosophie. Das heißt, wir finden hier zumindest implizit sowas wie eine Engführung von Ideologiekritik und Wissenschaftstheorie, so vorgeprägt bei Levantin. Und hat er mit dieser Prägung, einen Einfluss auch gehabt auf weitere Teile der Disziplin? Gibt es Leute, die man so legitim als Erbinnen oder sowas bezeichnen kann, in genau dieser charakteristischen Zusammenführung dieser beiden Disziplinen?
Ja, glaube ich schon. Also das ist wirklich interessant, also weil eben Levantin selber ja eigentlich nicht Wissenschaftstheoretiker in dem Sinne ist, sondern eben tatsächlich Evolutionsbiologe, der aber halt sehr prägend für viele Leute geworden ist. Und unter anderem sind das halt Leute wie Philipp Kitcher oder John Dupré oder Elizabeth Lloyd, Helen Longino, die eben alle Wissenschaftstheoretiker, Theoretikerinnen sind, die eben aber eine starke Verankerung natürlich in der empirischen Wissenschaft, auch vor allem in der Biologie haben und sich auch vor allem mit der Biologie und der Nature-Nurture-Debatte auseinandergesetzt haben. Ich glaube, das, was interessant ist, ist, dass dieses explizit marxistische, was bei Levantin mitschwingt, das ist eigentlich, glaube ich, in der Form bei niemandem dieser Autorin mehr da.
Woran würdest du dieses marxistische Element so festmachen?
Also bei Levantin ist das relativ explizit, dass er davon ausgeht, dass Wissenschaft in einem gesellschaftlichen Herrschaftskontext stattfindet, dass er auch sehr explizit davon ausgeht, dass zum Beispiel Darwin durch den aufkommenden Kapitalismus geprägt worden ist und sich da in der Evolutionstheorie dann auch so marktwirtschaftliche Begriffe von Effizienz und so weiter mitschleppen. Das ist so das sehr Offensichtliche, aber eigentlich das Unterschwellige ist, dass er dann Wissenschaft auch als ein Geschäft versteht, was unter kapitalistischen Bedingungen stattfindet. Und Levantin ist dann da entsprechend auch pessimistisch, oder ne? Die Kritik ist schon eine recht fundamentale, die davon ausgeht, das ist auch etwas, was innerhalb von marktwirtschaftlichen Verhältnissen stattfindet, was ganz zentral einfach auch davon geprägt ist, wo Gelder fließen und nicht fließen und wo so der marxistische Unterton natürlich ist. Und deshalb muss Wissenschaft eigentlich auch ganz zentral Ideologie hervorbringen. Und das, da würde ich jetzt sagen, all die genannten Autorinnen und Autoren sind da relativ optimistischer oder zumindest einfach niemand verwendet in dieser sehr expliziten Art und Weise so marxistisches Gedankengut. Und dass der, ich glaube, die Rahmentheorie ist eher so so eine Fragestellung nach, wie kann man Wissenschaft als kollektive soziale Praktik innerhalb von demokratischen Gesellschaften verstehen? Und wie kann man auch das Verhältnis von Wissenschaft als so faktengenerierendem Unternehmen im Verhältnis zu dann Werten, und zwar politischen und sozialen Werten und eben auch Ideologie verstehen, weil das, glaube ich, was alle die genannten so Leute wie John Dupré mitnehmen von Levantin, ist schon die Annahme, hey, man muss speziell Biologie, man muss auch speziell Wissenschaft, die sich mit dem Menschen beschäftigt, mit der Natur des Menschen beschäftigt, kritisch daraufhin anschauen, ob nicht da eine Menge ideologische Vorannahmen reingesteckt worden sind und ob die Evidenz eigentlich das hergibt, was da am Ende an Erklärungen rausgezogen wird. Das glaube ich ja, genau. Und das marxistische Erbe ist aber, würde ich behaupten, verschwunden mit Levantin, oder zumindest wüsste ich nicht genau, wo das weitergeführt worden ist.
Wenn die Leute sich in diesem Sinne jetzt von dieser marxistischen Rahmentheorie eher verabschiedet haben, was ändert das jetzt hinsichtlich des Ideologiebegriffes, der da vielleicht implizit oder explizit am Werke ist? Also bei Marx und sozusagen bei den Leuten, die an Marx anknüpfen, scheint Ideologie eben diese Art so des falschen Bewusstseins zu sein mit einer herrschaftslegitimierenden Funktion, also falsches Bewusstsein im Sinne von unter schlechten Bedingungen zustande gekommen. Was ändert sich jetzt bei den AutorInnen, die an Levantin anknüpfen, aber ohne ausdrücklich das Ganze marxistisch zu rahmen, wie er es getan hat?
Also der Ideologiebegriff kommt, glaube ich, bei niemandem von denen mehr vor. Vielleicht täusche ich mich, aber zumindest, ich kann mal John Dupré als ein Beispiel nehmen, da bin ich mir doch sehr sicher, dass der Ideologiebegriff keine Rolle mehr spielt. Der Begriff der menschlichen Natur, Human Nature, spielt eine große Rolle. Es gibt ein ganzes Buch von John Dupré von 2001, wo es um die wissenschaftliche Erforschung der menschlichen Natur geht und wo er sich vor allem kritisch mit der Evolutionspsychologie auseinandersetzt. Und da tritt er halt schon allein von dem, ne, was da, also die Kritik der Evolutionspsychologie ist was, was Lewontin quasi mit dieser Kritik von adaptiven Erklärungen als Just-So-Stories und diesem grundlegenden Pessimismus gegenüber evolutionspsychologischen Projekten ganz allgemein, da ist Lewontin ziemlich klar so der, der Hausherr, nee, falsches Wort, der Schirmherr, nein, auch nicht, der Hausheilige, egal, also ihr wisst, was ich meine. Also da wird Lewontin ganz klar anzitiert. Und das, was Dupré dann macht, ist jetzt nicht zu sagen, dass das Ideologie ist, was da in der Evolutionspsychologie passiert, aber er nimmt sich eben ein konkretes Beispiel, nämlich die Behauptung von Randy und Nancy Thornhill, die ein Buch rausgebracht haben, wo sie die gewagte Hypothese vertreten, es gäbe so ein genetisch determiniertes, bei Männern, biologisch männlichen, menschlichen Wesen, meinen sie damit, die hätten so ein genetisch angelegtes Vergewaltigungsmodul, also so einen psychologischen Subapparat, der dann anspringt, wenn die Reproduktion quasi nicht mit freiwillig einwilligenden Weibchen sichergestellt werden kann. Dann ist da die Hintergrundannahme. Na, dann neigt der Mann als solcher natürlicherweise zur Vergewaltigung, denn er muss ja irgendwie sich reproduzieren, das liegt in der Natur der Dinge. Genau, und Dupré hat da irgendwie mehrere Kapitel, wo er sich sorgfältig die wenige empirische Evidenz filetiert, die da erhoben worden ist und also quasi sehr klar macht, dass nichts von der Evidenz, also dass erstmal die Evidenz einfach sehr schlecht ist, dann in einem zweiten Schritt, dass die Evidenz überhaupt nicht das erklärt, was erklärt werden soll. Da kommt man dann eben wieder darauf zu sagen, naja, adaptive Erklärungen sind sehr schwer empirisch abzusichern. Die Evidenz, die die Thornhills anführen, taugt dafür überhaupt nicht, selbst wenn sie besser wäre. Und dann ein nächster Schritt, und da schließt sich jetzt so ein bisschen der Bogen zur Ideologiekritik. Also Dupré bringt das dann halt auf die Formel, dass er sagt, das ist nicht nur schlechte Wissenschaft, sondern es ist auch harmful science im Englischen. So, it's not just bad, but also harmful science ist so der Slogan, auf den er das bringt. Und da ist er natürlich irgendwie relativ nah bei jemandem wie Shelby, der sagt, Ideologiekritik muss eigentlich immer die epistemische und die moralische Dimension gleichzeitig adressieren. Ja. So. Es geht natürlich zum einen darum zu sagen, es ist schlechte Wissenschaft, aber wenn es schlechte Wissenschaft über irgendwas wäre, könnte es einem vielleicht auch egal sein, wenn es darum geht zu sagen, manche Menschen neigen von Natur aus zu Vergewaltigung. Übrigens diejenigen, die es im Patriarchat auch die ganze Zeit praktizieren, dann ist man natürlich in einer anderen Situation zu sagen, ja Moment, also jetzt müssen wir erstens die Evidenz genau anschauen und wir müssen uns aber auch die moralischen Implikationen dieser Aussage anschauen, weil es geht am Ende gar nicht nur einfach darum, ob das Fakt ist oder nicht.
Mhm. Ja, also auch wenn der Ideologiebegriff jetzt beim Autor wie John Dupré nicht explizit vorkommt, kann man sein Projekt zumindest so verstehen, dass er trotzdem das Projekt der Ideologiekritik eben beerbt, das bei Lewontin in dieser Weise jetzt im Kontext der Wissenschaftstheorie formuliert wird. Dass es eben trotzdem hier diese Zusammenführung von, sagen wir mal, so epistemischer und moralischer Kritik gibt, die eben auch die Ideologiekritik auszeichnet.
Ja. Genau. In dem Sinne würde ich sagen, klarerweise ja, dieser ganze marxistische Rahmen wird halt überhaupt nicht mehr anzitiert und dafür gibt es wahrscheinlich auch Gründe geben. Dupré äußert sich einfach gar nicht dazu.
Ja.
Und versteht das halt einfach, also schon dann explizit zum Teil als ein feministisches Projekt natürlich, dass also er da Kritik an einer Theorie übt, die man natürlich als patriarchatsstabilisierend verstehen kann. Und ich glaube, soweit würde er das auch alles unterschreiben, aber dieser ganze begriffliche Apparat, der kommt überhaupt nicht vor.
Okay, ja. Also das heißt, auch dieses Motiv sozusagen Herrschaftslegitimation spielt auch da noch weiterhin eine Rolle.
Das glaube ich ja. Mhm. Ich glaube ja. Und einfach, das heißt dann nicht Herrschaftslegitimation bei Dupré und so, wie er das formuliert. Und das ist dann eben eigentlich so ein interessanter Teil der Fakte- und Wertedebatte, wie sie da in der Wissenschaftstheorie, vor allem eben in der feministischen Wissenschaftstheorie geführt wird, ist, dass man sagt, das eine ist, dass das schlechte Wissenschaft ist, aber das andere ist, dass man ihr ansieht, dass sie bestimmte Verhaltensweisen so wie naturalisieren soll. Und da, glaube ich, macht Dupré am Ende natürlich so ein Reification-Argument. Und das, was er, finde ich, dann sehr schön klar macht, ist, dass er sagt, es geht hier gar nicht um so, also ihm ist natürlich von den Thornhills, von diesen Autoren vorgeworfen worden, er würde da einen naturalistischen Fehlschluss begehen. Sie wollten ja gar nicht sagen, dass Vergewaltigung irgendwie gut ist oder wünschenswert. Sie wollten einfach nur sagen, so ist es halt. Guckt ihn euch an, den Mann als biologisches Wesen. Und da sagte Prelin, natürlich hat er das nicht so verstanden, dass sie das sagen wollten. Er geht einfach davon aus, dass wenn man menschliche Merkmale in einer bestimmten Art und Weise deskriptiv darstellt, dass das immer ein Spektrum aufmacht von, sagen wir mal, instrumentellen Anschlusshandlungen, die vernünftig oder unvernünftig sind, gegeben, wie man jetzt diesen Menschen beschrieben hat. So, wenn man sagt, Menschen von Natur aus können unter den und den Umständen sehr gut kooperieren, dann kann man diese Umstände fördern, wenn man diese Art von Kooperation haben möchte, und man kann sie irgendwie boykottieren, wenn man diese Art von Kooperation nicht haben möchte. Und mit der deskriptiven Behauptung ist da quasi so ein Spektrum von vernünftigen Anschlusshandlungen aufgemacht worden. Und das ist halt einfach Duprés Punkt zu sagen, wenn wir beschreiben, was für Dispositionen Menschen in irgendeinem Sinne natürlicherweise haben, dann sagen wir damit in aller Regel sowas wie, unter den und den Bedingungen sind diese Dispositionen stabil. Und wir sagen dann natürlich auch, wenn wir genauer sagen, was das heißt, genetisch determiniert und so weiter, dann geben wir bestimmte Möglichkeiten, wie man jetzt dieses Merkmal manipulieren kann. Ja. Und das ist dann in der Regel eben zum Beispiel nicht mehr Erziehung. So. Und das macht dann natürlich Unterschiede. Also man kann immer noch Feministin sein und die Thornhills lesen und sich überlegen, okay, was will ich jetzt tun, um trotzdem eine Welt mit weniger Vergewaltigungen zu haben. Aber vernünftigerweise werde ich ganz andere Dinge tun, als wenn ich davon ausgehe, dass die massive Anzahl von Vergewaltigungen von Männern gegenüber Frauen ein Problem des Patriarchats ist, werde ich vielleicht an ganz anderen Hebeln drehen, als wenn ich glaube, es handelt sich hier nur um eine genetische, nicht nur, es handelt sich hier um eine genetische Disposition, dann mache ich einfach ganz andere Sachen.
Ja.
So, und das ist der Punkt, der Dupré interessiert, und das ist der Punkt, wo er einfach sagt, wenn ihr hier schlechte Wissenschaft macht, dann hat das halt harmful consequences. So, wenn die Leute sich danach richten, weil sie glauben, Wissenschaft macht irgendwie sehr die adäquatest möglichen Beschreibungen der Welt, die wir haben, dann sind wir ja gut beraten, wenn wir uns nach den Thornhills richten, aber de facto haben sie uns halt eine sehr schlechte Beschreibung gegeben.
Ja.
Ja.
Ja. Du hattest jetzt schon das Stichwort jetzt auch der feministischen Wissenschaftstheorie genannt. Und irgendwie auch dadurch jetzt einfach nahegelegt, dass die jetzt auch in gewisser Weise dieses Projekt beerbt. Vielleicht kannst du auch dafür einfach ein Beispiel anführen und einfach ein bisschen was dazu erzählen, wie das sozusagen da fortgesetzt und vielleicht auch weiterentwickelt wird.
Ja, also die feministische Wissenschaftstheorie ist so innerhalb der Wissenschaftstheorie prominent geworden, würde ich sagen, ab Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Schließt so ein bisschen an Thomas Kuhn und die Vorstellung, dass es sowas gibt wie wissenschaftliche Paradigmen und dass innerhalb dieser Paradigmen Forschung jetzt auch nicht vollständig wertfrei ist, weil man auch gegeben bestimmte Evidenz, diese Evidenz immer in einem Theorierahmen situiert und auswertet, der bei Kuhn, also da geht halt so die Wahl von einem Theorierahmen auch mit sowas wie epistemischen Werten von Adäquatheit und so weiter einher. Mhm. Und die Neuerung jetzt bei der feministischen Wissenschaftstheorie ist zu sagen, ja, also aber speziell, wenn wir uns solche Bereiche anschauen, wie also menschliches Verhalten, dann wählen wir nicht nur, dann haben wir nicht nur unterschiedliche epistemische Werte, sondern wir haben es dann eigentlich auch mit sowas wie tendenziell sozialen und politischen Werten zu tun. Man kann die aus dieser Forschung gar nicht raushalten. Mhm. So. Und da, also eben Dupré ist, würde ich tatsächlich mit in diese feministische Wissenschaftstheorie reinzählen. Helen Longinot ist eine andere Autorin, die da ganz wichtig geworden ist, die Anfang der 90er Science as Social Knowledge das Buch geschrieben hat, wo sie eben Wissenschaft allgemein als soziale Praktik beschreibt und dann eben davon ausgeht, dass für Objektivität als etwas, was man in einem eben kollektiven Prozess graduell herstellt, da auch unter Mitbezug und also Einbezug von wissenschaftlichen Methoden, aber eben auch durch Einbezug von möglichst vielen Communities, möglichst vielen Perspektiven, geht sie eben davon aus, dass man Werte durchaus in die Wissenschaft einbringen kann, dass man es aber explizit machen muss und eben zur Diskussion stellen muss. Das wäre so ein bisschen dann das Gegenmodell, wie man sich auch mit sowas wie der evolutionären Geschichte menschlicher Merkmale beschäftigen kann. Das tut Longinot später dann durchaus. Also ein späteres Buch von 2013, Explaining Human Behavior, Da geht sie in unterschiedlichen Kapiteln durch, wie eigentlich unterschiedliche Teilbereiche der empirischen Forschung, eben Populationsgenetik, Neurowissenschaft und dann aber eben auch Anthropologie, sich unter Umständen alle mit demselben Merkmal beschäftigen, aggressivem Verhalten, und zum Teil zu Ergebnissen kommen, die man gar nicht so ohne weiteres aufeinander abbilden kann. So, und da vertritt sie eben so einen Pluralismus und sagt, man kann diese Ergebnisse auch einfach erstmal stehen lassen. Man kann auch sowas wie ein einheitliches Bild draus machen und sagen, hier ist meine Theorie menschlichen Verhaltens, aber man wird da immer auch bestimmte Wertannahmen mit einfließen lassen und man wird immer manche Studien schwerer gewichten als andere. So. Und man wird sich da zum einen für sowas wie Einfachheit oder Adäquatheit so im Sinne von Kuhns epistemischen Werten entscheiden, aber man macht da halt auch sehr häufig Entscheidungen in Richtung, wie flexibel ist denn dieses Verhalten? Und dann ist man sehr schnell bei der Nature-Nurture-Debatte und den politischen Implikationen von wie und unter welchen Bedingungen kann ich dieses Verhalten auch manipulieren, verändern, umerziehen und so weiter und so fort.
Ja, ja. Du hattest jetzt schon als so zentrale Neuerung, die jetzt die feministische Wissenschaftstheorie in diese Debatte einbringt, diese Idee, dass es eben nicht nur epistemische, sondern auch soziale politische Werte in der Wissenschaft einfach eine konstitutive Rolle spielen. Wie verändert sich jetzt das Bild von Ideologiekritik genau auf dieser Grundlage?
Ich meine, das ist so ein bisschen eine offene Frage, ne? Also weil ich fände das spannend, Ideologiekritik im klassischen Sinne ja so ein Stück weit wiederzubeleben unter Einbeziehung eben dieser Ergebnisse aus der feministischen Wissenschaftstheorie.
Ja, ich verstehe.
So, eben weil, wie ich eingangs gesagt habe, ich glaube, das, was man eigentlich machen muss, wenn man so Reification-Argumente kritisieren will, da muss man halt zum Teil einfach sehr tief in die empirischen Teildisziplinen einsteigen und man muss aber eben auch diese wissenschaftstheoretischen Fragen aufwerfen nach, aha, das ist jetzt hier eine Kausalerklärung, was braucht man denn dafür für Evidenz? Ist das überhaupt die wir brauchen? Ah, das ist eine adaptive Erklärung, was braucht man denn dafür für Evidenz? Und das ist natürlich das, was die Wissenschaftstheorie, also da, wo sie ihre Schwerpunkte hat und wo ich sagen würde, also gute Ideologiekritik da, wo sie sich mit Reification-Argumenten beschäftigt, also mit dem harte biologische Fakten, da braucht, glaube ich, gute Ideologiekritik eben eigentlich die Wissenschaftstheorie an ihrer Seite. Ja. Was würdest du dazu sagen? Denn du kommst ja tendenziell aus der Sozialphilosophie. Und ich würde jetzt gar nicht sagen, die Sozialphilosophie soll keine Rolle mehr spielen bei der Ideologiekritik. Also, aber speziell, wenn es um diese Debatten von ist das natürlich mit der Implikation, dann können wir es nämlich nicht verändern und müssen es einfach akzeptieren, glaube ich, das spielt tatsächlich die empirische Wissenschaft auch eine, ja, die empirische Wissenschaft und die Wissenschaftstheorie eine sehr zentrale Rolle.
Ja, ja. Ja, ich meine, jetzt insbesondere jetzt das Werk von Levantin legt ja tatsächlich eine gewisse Arbeitsteilung nahe zwischen, sagen wir mal, Wissenschafts- und kritischer Gesellschaftstheorie oder so etwas und das Bild, das ich jetzt bekomme jetzt aus dem, was du erzählt hast, ist sowas wie, dass sich eben die Wissenschaft und die Wissenschaftstheorie so ein bisschen um die epistemischen Eigenschaften des Ganzen kümmert, wohingegen wir dann im Lichte der kritischen Gesellschaftstheorie uns beispielsweise die funktionalen Eigenschaften anschauen, also welche herrschaftslegitimierende Funktion hat das, wie ist das genau eingebettet in einen gesellschaftlichen, größeren gesellschaftlichen Zusammenhang, was für eine Rolle spielt es dort. Ich stelle mir das so vor, dass man diese Art von Arbeitsteilung gewissermaßen wiederbeleben könnte, indem man jetzt eben diese verschiedenen Disziplinen wieder auf diese Weise in den Dialog bringt. Und das Interessante daran könnte jetzt eben sein, dass so wie du jetzt diese verschiedenen Spielarten von so Reifikation jetzt auch so dargelegt hast, wie wir sie betrachten könnten, jetzt nach Maßgabe so diese verschiedenen Ansätze, die in der Wissenschaftsphilosophie entwickelt wurden. Das gibt es natürlich jetzt einfach eine Menge Möglichkeiten, ein breiteres begriffliches Repertoire, um Ideologie zu kritisieren. Aber wenn wir jetzt eben dieses Projekt einbetten in eines, das noch genauer hinschaut, wie jetzt die Funktion ist, von Wissenschaft jetzt als einer bestimmten institutionellen Praxis in einem breiteren Gesellschaftszusammenhang, dann kann man eben genau diese Art der, ich nenne jetzt mal epistemischen Kritik, wieder so auch als Ideologiekritik formulieren. Und das scheint mir ein nicht nur interessantes, sondern auch vielversprechendes Projekt zu sein, das wir vielleicht ja auch in bestimmten Anwendungsbereichen in der Zukunft zusammen fortsetzen können.
Ja, absolut. Da fallen mir auch die ein oder anderen Beispiele ein, die wir uns noch näher zuwenden können.
Ein paar gibt es da sicherlich. Ja. Okay, das wäre es von uns heute zum Thema Ideologie. Das war jetzt das Ende unserer fünften Folge. Und in der Folge 6 wenden wir uns dem Thema Sex zu.
Ja, bis dahin.